Sie fragen sich vermutlich, wie kann ein alter Mann hier über Homelab und so weiter sprechen? Nun, ich habe in meinen jungen Jahren meine ersten PC-Netze 1986 in Fertigungsunternehmen, so richtig raue Umgebung, aufgebaut, und zwar mit meinem eigenen Ingenieurbüro, und habe dort von der Pike an gelernt, was überhaupt Netzwerk bedeutet. Das ging vorher mit V24-Schnittstellen los, RS-485 und all diesen ganzen Protokollkram mit Checksummen und Start of Message, End of Message und. Also da komme ich im Prinzip am Anfang meiner Ingenieurbüro-Tätigkeit her. Und in den 90er Jahren war ich dann später Outsourcing Manager bei dem damals größten IT-Outsourcer der Welt. Und da gab es also Rechenzentren, richtig viele. Und ich war da zuständig für einige Rechenzentren, die wir lokal auch beim Kunden stehen hatten. Und da hatten wir sowohl Mittelstandscomputer von der IBM da stehen, die Strich-36-Maschinen. Das war so 486er Stärke, aber Kühlschrank groß, mehrere Dinge und Festplatten sehr klein, Riesengehäuse. Also das war alte Mittelstandscomputer, aber auch Konzerne, IBM Mainframe, MVS-Systeme, richtig groß, und Unix-Systeme. Damals noch kein Linux, sondern Unix. Und es fand damals weitflächig in der Industrie die Umstellung von SAP R2 vom Großrechner auf SAP R3 auf diesen Unix-Maschinen statt. Und Mitte der 80er hatte ich in meinem zweiten Job auch auf der Cray, der ersten Cray 1S Supercomputer in Europa gearbeitet im Rahmen meiner Angestellten-Tätigkeit in der Automobilindustrie. So, und über diese Entwicklung der IT-Technologie lernt man eine ganze Menge und versteht auch, warum man das gemacht hat. Was heute einem selbstverständlich erscheint und man keinen Gedanken mehr daran verschwendet, war früher nicht selbstverständlich, musste sich erarbeitet werden, erkämpft werden. Und dann behält man sich solche Sachen über, so wie die verschiedenen IP-Netze, was man da braucht und was man nicht tun sollte, was diese Masken damit zu tun haben und. Also all diese Dinge von der Pike auf gelernt und oftmals fragend davor gestanden, bis man es dann endlich dann doch begriffen hatte. Und das meiste davon findet man selten in Büchern, die es heute fast nicht mehr gibt, und findet man auch in der Anwendung selten im Studium. Und deshalb ist das Erarbeitete aus meiner Sicht genau wichtig. Und was man in den Rechenzentren über die mehreren Jahrzehnte an Strategien aufgebaut hat, sollte man nicht über Bord werfen, sondern auch fürs Homelab dann zumindest mal berücksichtigen und, wenn es die Möglichkeit gibt, dann auch anwenden. Ansonsten wird man schnell Opfer der Umstände. Und natürlich müssen die wenigsten von Ihnen zu Hause das, was ich jetzt hier zeige, in seiner Tiefe, in ihrer Vielfältigkeit, müssen sie es zu Hause nachbauen. Wollen sie nicht, müssen sie nicht, sollen sie nicht, aber sie sollen verstehen, was sich bei ihnen zu Hause eigentlich in diesen kleinen Kästchen überall verbirgt, und dass man sich durchaus darum kümmern sollte. Und dann verstehen sie auch so ein paar Submenüs, die auf einmal im Router auftauchen. Was ist denn das überhaupt? Was kann man denn damit machen? Ne? Das ist wichtig. Im Teil 1 habe ich mich vor allem um die Netzwerkarchitektur gekümmert. Und da ging es um Internetanschluss, um Firewall, Kabel, Anschlussdosen, aber auch die Notstromversorgung. Gebe ich Ihnen mal einen Link hier auf das erste Video. Sowie den Core Distribution und Access Switch, der die ganzen Netzwerkteile miteinander verbindet. Und auch um den ersten Computer, einen 6-Watt-Computer, der die Firewall bedient, an Intel N4100 Mini-PC. Der also hier als erster Rechner, den ich Ihnen hier gezeigt habe. Heute geht es zuerst um meinen Arbeitslaptop. Das interessiert ganz, ganz viele, was ich da so habe. Und die NAS-Speichersysteme, die ich im Haus habe, weil die sich für mich als optimal erwiesen haben. Und die mit ihren eigenen Prozessoren, was da verbaut ist und warum ich auf das Wert lege. Und die Festplatten, die dann da zu Dutzenden drinstecken. Ja, und wenn man Videos aufnimmt, so wie ich jetzt hier, selbst schneidet, selbst kodiert, selbst ins Internet hochlädt und das für mehrere Plattformen, dann braucht man dafür Speicherplatz auf den Platten. Viel Speicherplatz. Und wenn man dann auch mal Re-Uploads machen muss, weil YouTube einem da mit Strikes in die Parade fährt, dann muss man die auch noch längere Zeit haben, noch mehr Platz. Und wenn man das alles dann schon 10 Jahre macht, dann braucht man noch viel mehr Platz. Deshalb dürfen Sie sich nicht wundern, in was für Dimensionen jetzt der Speicherplatz, den ich hier zu Hause vorhalte, ist. Das wird sie wahrscheinlich ein bisschen jetzt erschrecken, mit was für Kanonen ich hier schieße. Ne? Das ist also ein bisschen interessant. Und wenn Sie dann diese Datenmengen sichern wollen, übertragen wollen, müssen, und ja gut, das machen Sie dann später inkrementell bei den riesigen Mengen, aber so mal initial übertragen und so, dass man da möglichst schnelle Verbindungsleitungen, Netzwerkleitungen brauchen, ist auch klar, weil ja eine Nacht ist schnell rum, wo das so ein Ding überträgt. Ne? Und man braucht dann auch Rechenleistung auf den PCs. Da geht's, da beißt die Maus keinen Faden ab, da muss man Rechenleistung haben. Und genau darum geht's heute und wir füllen nun diese Infrastruktur, die ich im ersten Teil mit den Fotos gezeigt habe, erfüllen wir heute mit Leben. Jetzt kommt's Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute kommen so ein paar Geheimnisse, die ja, sich kaum jemand vorstellen kann, wie beim Home-Netzwerk, beim Arbeiten, was man da für Aufwände betreiben muss. Und gleich muss ich dazu sagen, dieses Setup, was ich hier habe, Sie sehen ja hier ein Fass, das ist wird auch verwendet für die Videos in der Firma, ja, sodass das, was ich hier jetzt im Homelab habe, nicht nur für mich ist oder hier für den Unterblock an Videos. Er ist auch privat für mich, für meine Fotos, für meine Videos, die ich aufnehme. Diese schönen Bildhintergründe, die da laufen, das sind alles Videos, die ich im Urlaub aufnehme. Die verwende ich mehrfach und die wollen auch alle gespeichert werden, zugegriffen werden können, permanent. Und da braucht es dann schon eine gewisse Leistung und darum soll es heute gehen. Nachdem ich lange Jahre einen Tower-PC hatte mit Intel Core i9 9900K, der wird Ihnen noch was sagen, das ist also neunte Generation, mit 64 GB RAM habe ich das Ding ausgestattet gehabt und eine NVIDIA GeForce 1070 Ti. Warum dann gerade die Ti? Die Spieleleute werden sich jetzt ein bisschen auskennen. Nun, die hatte 8 GB Grafikspeicher und den braucht man, wenn man Videos codieren will in 4K, dann kommst du mit weniger als 8 GB nicht aus und die meisten Programme stürzen dann ab, wenn weniger da ist. Ne? Also deshalb muss es die Ti sein und konnte nicht die einfache sein. Und dann habe ich vor 3 Jahren, die Zeit geht so schnell, wahrscheinlich 4 Jahre schon, oder 3 Jahre, habe ich auf einen Laptop als Hausrechner umgestellt. Warum das? Nun, vor allem während der Cerveza-Krise war ich mehrere Monate in Schweden unterwegs, war ich weg, aber auch auf Teneriffa monatelang und konnte dort dann ebenfalls Videos schneiden. Und den normalen Laptop, den ich da habe, den habe ich beim dem Video über meine Linux-Umstellung habe ich den mal erwähnt gehabt. Das ist ein alter HP-Laptop mit einer i5-6200U-CPU, einer sehr geringen TDP, also thermischen Leistung und damit einer sehr langen Standzeit. Aber der ist so schwach auf der Brust, ist ein 2-Core-4-Thread-Prozessor. Also auch da ist nicht so viel Leistung dahinter. Hauptspeicher habe ich ihm jetzt 8 GB, glaube ich, gegönnt, einmal 256 GB SSD und einmal 2 Terabyte SSD sind da drin. Da kann man dann im Urlaub Datensicherungen von den GoPros und von ganzen Kameras machen. Das funktioniert. Aber damit kann man auch meine beiden Bücher schreiben. Blende ich Ihnen hier mal die beiden Bücher ein, die ich da während der Zeit geschrieben habe. Und das funktioniert damit, aber Video kodieren geht damit nicht. Dazu ist die Mühle also einfach zu schwach auf der Brust. Brauchst eine heftige Grafikkarte. Und deshalb ist mein Laptop ein Asus Republic of Gamers, ROG, ja, die Gamer, die bieten dann auch die Grafikleistung, die man hier zum Schneiden braucht, und zwar ein Sephyrus G15 GA503. Bla. Was ist es denn nun? Es ist eine AMD-CPU da drin verbaut, und zwar eine Ryzen 9 5900HS mit 40 GB RAM, 2 SSD. Und die eine hat 1 Terabyte, die ist ab Werk da drin. Ich glaube, die ist sogar verlötet. Und eine mit 2 Terabyte, die man da über M2 reingesteckt hat. Oder Mann, ich, das Ding aufgeschraubt, die SSD da reingeklemmt. Und es ist nur der 5900HS geworden, weil da die Preisfunktion, also mit höherer Leistung wird der Rechner teurer. Und dann geht es hoch, wenn man am Ende von der Leistung kommt. Und der war gerade unten am Knick, bevor es richtig hochging. Damit konnte man den noch bezahlen. Und den Hauptspeicher habe ich aufgerüstet. Und die, wie gesagt, die Platte habe ich auch noch aufgerüstet. Und das geht dann mit gekauften Ersatzteilen deutlich billiger, als wenn man das per Werk dann kauft oder bei Lieferant dann kauft. Und jetzt zeige ich Ihnen die beiden CPUs mal hier so ein bisschen im Benchmark-Vergleich. Das ist für die verwendete Software DaVinci Resolve, die ich habe, nur begrenzt aussagefähig. Zeigt Ihnen aber, in welcher Liga diese Prozessoren, die ich dort verwende, spielen. Da sehen Sie links den Core i9-9900K mit 3,6 GHz Taktfrequenz. Und im Boost geht es rauf bis auf 5. Und rechts den AMD Ryzen 9 5900HS mit 3,6 GHz und dem Boost bis 4,6. Die bleiben da drunter, um die thermische Belastung nicht so hoch da drin zu haben. Denn der Laptop hat nur eine TDP von 35 Watt. Also mehr bei Volllast zieht diese CPU nicht. Gut, der Chipsatz ist noch da und die Grafikkarte ist da und die zieht dann 115 oder so. Das geht dann halt nur am Netz. Das kann, also man kann, wenn man da umeinander fliegt, irgendwo kann man da mit dem Laptop schon weichen arbeiten. Aber wenn man, so wie es an die Videos rangeht, ist der Akku leer, dann kannst du vergessen. Taugt er nicht. Unten sehen Sie den CPU-Mark, um so ungefähr einzuordnen. 18.000 hatte der i9 und jetzt fast 22.000 hat der Ryzen 9 und damit geht es okay, ist es höher. Und ganz wichtig ist auch zwei Zeilen darüber die Single-Thread Performance, das Rating, mit 2.900 beim i9 und 3.000, fast 200 beim Ryzen 9. Und da sieht man, dass auch die Performance des Einzelprozesses höher geworden ist. Nicht nur die Anzahl an Prozessoren und Cores, die da hochgehen, Prozessor ist natürlich nur einer, sondern auch, was dieser einzelne Prozessor dann solches leisten kann. Denn häufig ist Software auf einem Prozess limitiert und da muss dann diese Single-Thread-Performance sehr hoch sein. Und ja, ist auch gestiegen. In Summe ist der Rechner aber nur 10% schneller als der alte. Und ja, warum nicht mehr? Weil mich das Geld gereut hat. So einfach war das. Ne? In der Firma haben wir heute die Ryzen Threadripper 5900. Genau welche es sind, kann ich jetzt nicht sagen. Nicht die für 10.000 Euro pro CPU. Nein, so teuer waren wir nicht. Und die bringen also ein Vielfaches der Leistung von meinem. Und damit geht das Schneiden dort auch viel schneller. Bloß meine Videos, die lasse ich über Nacht kodieren. Also das Schneiden geht gleich schnell, aber das Codieren, also nachher in das fertige Videofile zusammenschneiden, das geht bei mir über Nacht, ist mir egal, wie lange der da braucht. Ne? Ich schneide zu Hause nicht lokal auf dem Laptop. Dann müsste ich ja alle Daten auf den Laptop ziehen, dann kann ich es auf dem Laptop schneiden und wenn ich fertig bin, schiebe ich das alles wieder zurück. Viel zu aufwendig, ich will eine schnelle Netzwerkkarte haben und möchte damit dann direkt auf dem NAS arbeiten. Und dazu habe ich dann in diesem alten Tower-Rechner, habe ich hier so eine 10-Gigabit-Karte verbaut, Kupferanschluss, ich weiß nicht, kostet ja heute noch 50 Euro, 60 Euro, irgendwie sowas. Und PCIe-Adapter, damit können Sie Ihre 1-Gigabit-Netzwerkkarte locker auf die 10 upgraden, kein Problem. Es gibt die Dinge auch mit dem SFP-Plus-Anschluss, das 10 Gigabit über dann zum Beispiel Glasfaser oder Direct Attached Cable machen können. Die sind halt, glaube ich, noch ein Ticken teurer. Aber da sind sie frei, da können sie ihre Netzwerkgeschwindigkeit erhöhen und dann können sie auf dem NAS arbeiten, sofern das NAS auch diese hohe Geschwindigkeit im Anschluss bietet und von der Plattenausstattung auch so gut ist, dass sie das bringt. Ne? Also das alles. Das kann mein Laptop nicht, der hat jetzt nur 1 Gigabit pro Sekunde Anschluss und dafür habe ich mir dann von QNAP einen kleinen Adapter gekauft, der jetzt das USB-C 3.1 mit 10 Gigabit pro Sekunde, was man nachher umgetauft hat in 3.2 Gen 2 umgetauft hat. Und damit kriege ich immerhin 5 Gigabit pro Sekunde zusammen und mehr brauche ich zum Schneiden nicht. 1 Gigabit pro Sekunde ist zum direkten Schneiden zu wenig. Mit 5 kommt man hin. Das ist also eine perfekte Geschichte, hat mir da sehr, sehr gut gefallen. Und was macht dann beim Schneiden? Nun, da habe ich einen Greenscreen dahinter, sehen Sie hier. Das ist ein Node, den das Ding verarbeiten muss. Dann habe ich häufig eine Videoentzerrung und Drehung im Hintergrund, weil ich nur auf 0,3 bis 0,5 Grad die Kamera gerade ausrichten kann. Und die GoPro haben über ihr extremes Weitwinkel da eine Verzerrung drin, die man auch noch ein bisschen korrigieren kann. Dann kommen nochmal zwei Nodes dazu und dann haben sie nochmal eine Farbkorrektur, wenn es mal zu dunkel war oder zu hell war. Dann Hier meine direkte Beleuchtung habe ich so eingestellt, dass ich nicht farbkorrigieren muss, aber im Hintergrund muss man manchmal farbkorrigieren. Manchmal muss man dann Rauschen rausmachen, wenn es dunkel ist. Und dann bricht dann die Rechenleistung schon langsam zusammen. Aber zum direkten Darstellen in der geringen Auflösung reicht also die CPU aus. Und damit ist das vollkommen in Ordnung. Und ich komme auf halbe Echtzeit, wenn ich auf den HVEC-Codec da komprimiere. Das heißt also H.265. Warum AMD und nicht Intel? Die sind doch so gut und hochgehypt und Stromspar und so. Ja, nee, das geht immer so zwischen diesen hin und her. Ich bin jetzt nicht verheiratet mit AMD. Sie sehen, ich hatte vorher so ein i9 von Intel drin. Und begonnen habe ich mit dem 8088 Prozessor Original und im Original IBM PC, dann 286er Prozessor, dann habe ich einen Compact 386er gekauft und dann ging es auf einen 486er, da habe ich aber schon kompatible Dinge drin gehabt und hatte dann einen Citrix-Prozessor drin. Das war der dritte im Bunde, der da x86-Prozessoren herstellte. Und dann habe ich auf AMD gewechselt und da im Server hatte ich einen Athlon 800. Das war so ein extra Board, weil sie damals Cache und Prozessor dann nicht auf einen Die machen konnten. Der war also damals nicht hoch integriert genug. Dann so ein Einsteck, der Pentium 2 war auch so ein Ding, der hörte aber dann irgendwo bei 500 MHz auf oder 550. War dann zu langsam. Für den Server habe ich dann einen 800er genommen und später bin ich dann auf die, wie hießen die Dinger, XP, glaube ich. Wir hatten sogar mal einen Server mit Dual XP 1500. Das war also schon AMD damals schon auf der Überholspur und die waren bei identischer Leistung einfach billiger. Und dann zog Intel nach, die wurden dann besser und dann wechseln wir auf die i3, i5 und i7 Prozessoren in dem Server auf die Xeon. Da habe ich also wirklich nicht die feste Verbindung zu AMD oder zu Intel, sondern da Wettbewerb beherrscht den Markt und das ist richtig so. Und dann schlug das Pendel wieder zurück und aktuell bevorzuge ich wieder AMD. Auf den Servern die EPYC System on a Chip und dann die Ryzen 5, 7 und 9 auf den PCs und auf den NAS. In der Firma schlägt das Pendel gerade wieder zurück. Bei den PCs, weil wir jetzt mit der 12. Generation mit den i5 jetzt bei den Mini-PCs jetzt wieder auf Intel zurückwechseln. Riesenvorteile, die haben die sogenannten E-Cores und die P-Cores. Das ist also, wenn der Rechner, wenn man wenig macht, dann laufen die auf den E-Cores, sehr stromsparend. Und wenn man dann richtig mal Leistung braucht, dann geht er auf die P-Cores. Und hochinteressant ist, dass die jetzt Server-Chips bei Intel produzieren wollen, die, glaube ich, die kleinen E-Cores, aber dafür dutzendfach verwenden wollen. Wird also eine interessante Entwicklung an dieser Stelle. So, jetzt kommen wir zum Haupt-NAS, auf dem ich schneide, auf dem die großen Datenmengen liegen. Und was muss man sich darüber klar werden? Wie gesagt, welche Daten man hat, kleine, große, viel oder wenig, schneller Zugriff, langsamer Zugriff, Archivierung langsam, beim Arbeiten schneller Zugriff, welche Performance braucht man? Und in den großen Corporate-Systemen hatten wir früher immer Controller, entweder, ja, die konnten SATA und SAS, glaube ich, kombiniert. Und das waren LSI-Controller. Und heute in den NAS-Geräten hat man das nicht. Kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Die Prozessoren sind so gut und schnell geworden, dass man das nicht mehr braucht. Und ich habe mich bei diesem Haupt-NAS auf eine RAID 6-Konfiguration entschlossen. Und zwar bedeutet das, man hat eine ganze Reihe an Festplatten und zwei davon enthalten Parity-Informationen. Das heißt, in dem gesamten Verbund von Festplatten können jetzt zwei Platten ausfallen und die Daten sind immer noch konstant auf allen vorhanden. Es werden Sicherheitsinformationen auf diesen zwei Platten und zwar komplett verteilt über alle so gemacht, dass wenn eine ausfällt, man über alle anderen Platten diese Informationen wieder zurückbekommt. Und dafür braucht man zwei mehr und dann können auch zwei ausfallen. RAID 5 bedeutet, dass man nur eine so eine Parity-Platte hat. Haben wir dann bei anderen NAS haben wir RAID 5 drin, weil das ein bisschen ressourcenschonender ist und die hohe Sicherheit nicht so drauf ankommt. Und wir haben also, oder ich habe in diesem NAS jetzt 10 drehende Harddisks drin. Ne, 3,5 Zoll. Und dazu noch ein RAID 1, also ein Spiegel-Array mit zwei Platten, aber das sind SSD für das System im NAS. Und, damit alles noch schneller geht, noch SSDs als Cache. Und zwar da ein RAID 0. Das heißt, der Cache teilt auch noch auf zwei Platten auf und kann doppelte Geschwindigkeit ziehen. Aber nur im Lesen, bitte. Wenn man also so aufteilt und keine Sicherheit hat, bitte nicht im Schreiben. Denn wenn so ein Ding kaputt geht, ist die Daten, die Sie schreiben wollen, weg. Also nur fürs Lesen. Muss man an der Stelle aufpassen. Schreiben brauche ich nicht. Aber fürs Lesen, wenn also das beim Schneiden irgendwelche Files schnell nachgelesen werden sollen, dann sind die da im Cache und werden ganz schnell nachgelesen. Dann ist das ganz toll. RAID, was heißt das? Redundant Array of Independent Disks oder so. Das R bin mir nicht ganz sicher, aber Array of Independent Disks, also unter einzelne Platten. Das ist kein Backup. Wenn man sagt, ich habe ein Backup, ich habe ein RAID. Nein, das ist kein Backup. Das dient nur der kurzfristigen Datensicherheit. Mehr nicht. Das Backup kommt später. Und da gilt bei mir die 3-2-1-Regel. Und wer das weiß, was das ist, weiß, was da jetzt für Hardware noch dahinter steckt. Und bevor nun Schlaumeier kommentieren und sagen, ja, hier nicht verstanden und so weiter, warum denn überhaupt RAID 6 und nicht RAID 5? Das haben die wenigsten verstanden. Wenn nun eine Platte ausfällt und durch eine andere ersetzt wird, also Ding kaputt, zieht mal raus, neue rein, dann nudelt so ein großes RAID-Array tagelang, bis es wieder fit ist, bis die Parity-Informationen auf dieser Platte jetzt alle wiederhergestellt sind. Das dauert also, ja, manchmal geht es schnell. Wenn die Platten kleiner sind, da hast du nur 10, 12 Stunden. Und wenn die Platten größer sind, dann sind es schon 24, 28 Stunden. Das dauert also ewig. Und währenddessen ist die Schreiblast auf diesem ganzen Array so groß, dass eine weitere Platte ausfallen kann, weil es so überlastet wird durch diese extrem langen, hohen Schreibleistungen und Lese- und Schreibleistungen. Und wenn dann was kaputt geht, dann wäre das ganze Array hin. Deshalb nimmt man da eine zweite rein. Wenn man sich dann anschaut, so Mean Time Between Failures sind dann, was weiß ich, 10 hoch 15 Schreibvorgänge oder so. Und dann rechnen Sie mal aus, wie viele Sektoren Sie da drauf haben. Da kommen Sie auf 10 hoch 15. Wieso es überhaupt funktioniert, ist eine Frage für sich, aber es funktioniert. So, dann habe ich von diesen 10 Platten eine als sogenanntes Reservelaufwerk, ein Spare Drive, konfiguriert. Das heißt, ich nutze nur 9, davon 2 Parity Drives und das 10. ist ein Reservelaufwerk. Wenn mir jetzt im Urlaub, wenn ich nicht da bin, eine dieser Platten kaputt geht oder wenn ich über Nacht so eine Platte kaputt geht, dann oder ich einen Tag lang, weil ich in Bergen bin, auf dem Rechner nicht drauf schaue, dann fängt der automatisch an, die defekte Platte durch diese Reserveplatte zu ersetzen. Dann verliere ich keine Zeit, bis die Sicherheit wiederhergestellt ist. Da muss man nachher die kaputte Platte rausziehen, neue reinstecken und sagen, das ist jetzt die Reserveplatte. Also an der Stelle auch wichtig, dass man so eine Reserveplatte vorhält. Früher hatten wir gesonderte Cache-Controller in unseren Rechnern drin, LSI, und die berechneten diese Aufteilung des Datenstroms auf die angeschlossenen Platten. Die hatten maximal 8 Platten dran. Hatten wir 2x4 als Arrays da drin. Und da war jetzt ein Controller-Chip drauf mit dem eigenen Cache. Und heutzutage sind die CPUs schneller geworden, als diese Controller-Chips damals waren. Und die Datenübertragung aus der, die NVMe, Datenübertragung aus den CPUs über die Lanes bis zur Platte ist schneller als damals die Caches, die dort verbaut waren. Also es macht Sinn heutzutage, diese RAID-Berechnungen aus dem Prozessor selbst herauszuführen. Und wenn man so viele Prozessoren oder nicht Prozessoren, Cores da drin hat, es gibt auch hochprofessionelle Systeme, die stellen einzelne Cores nur für die RAID-Berechnung ab. Dass da gar nichts anderes drauf läuft, sondern nur RAID-Berechnung. So ist das bei denen nicht. Das wird ausgeglichen auf diesen NAS-Maschinen, dass da so gesamt die Leistung aufgeteilt wird und man damit dann schneller ist als ein RAID-Controller. Das macht den Sinn bei diesen NAS. Doch welches NAS ist es jetzt im Speziellen geworden? Es gibt im Prinzip 4 mögliche Auswahlen. QNAP, Synology, dann TrueNAS, Scale und Unraid. Die ersten 2 sind Hersteller mit eigenen NAS-Systemen. Und TrueNAS Scale und Unraid sind Software, Free Software, wobei Unraid auch Hardware mitliefert, wenn man will. Aber es sind Free Software, die man installieren kann und man kann sie auf beliebige Hardware installieren. Fangen wir am Ende bei Unraid an. Das Ding ist aus meiner Sicht für Privatanwender hervorragend geeignet, ist aber wahnsinnig komplex und so tief wollte ich da nicht einsteigen. Und der riesige Vorteil bei Unraid ist, Sie können da Ihre RAID-Arrays über verschiedene große Platten aufbauen. Und das System rechnet, wie die da nun das alles verteilt, dass Sicherheit da ist, aber nichts verschenkt wird. Normalerweise, wenn Sie ein RAID-Array haben und eine Platte ist größer in diesem RAID-Array, dann wird das, was größer ist gegenüber den anderen, wird vernachlässigt, wird verschenkt. Und ich mache das immer so, was heißt immer, die paar Mal, wenn meine Platte kaputt ist, dann ersetze ich die durch die aktuell mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Sodass auf einmal man durchgängig eine Größe hat und ein Ding ist größer. Oder das RAID-Array ist zu klein geworden, man erweitert es um eins, dann nehme ich da auch eine größere. Und irgendwann ist dann so weit, dass man sagt, jetzt braucht man mehr Platz, jetzt ersetzt man alle Platten. Dann nimmt man die größere Größe, die man schon hat, muss weniger zukaufen und die anderen kleinen tut man raus. Also hier kann man dann, wenn sie nicht zu teuer sind, auf größere Platten schon vorher wechseln, wenn man ein RAID erweitert oder wenn man defekte Platten ersetzt. Ne? Macht an der Stelle Sinn. Und Unraid kann also diese unterschiedlich großen Platten alle komplett ausnutzen und hat da komplexe Rechenvorgänge. Aber den Job wollte ich mir nicht machen. TuNAS Scale, das ist der zweite, der neueste Distribution von diesem TuNAS, habe ich mit dem i7 der 7. Generation, der blieb in der Firma von den Videoschnittrechnern übrig, mit 5 drehenden Festplatten, 4 SSDs, 2 fürs Operating System und 2 sogenannten Log-Platten und einem M2 NVMe Cache. Das war eine Samsung 990 Pro, ausprobiert und darauf ein ZFS-File-System draufgesetzt, und zwar ein Z2. Also wieder wie beim RAID 6, 2 Parity-Platten und habe das Ding konfiguriert. Um es gleich zu sagen, komplex, heftig und keine einfache Sache und extrem viele Menüs, durch die Sie alle durch müssen. Also da geht man bei Linux wirklich auf die unterste Ebene und muss alle Rechte, alle Gruppen, alle Devices, alles komplett einstellen. Und natürlich ist das machbar, wenn man sich mit Linux auskennt und was man an der Stelle dann vielleicht nicht schafft, da gibt es dann jede Menge Hilfe im Netz. Jedenfalls nach einem halben Tag habe ich das Ding konfiguriert gehabt und die Übertragungsgeschwindigkeit war nicht höher als bei dem QNAP. Hat mich jetzt gewundert und wenn man dann ein bisschen nachliest und schaut, wo das herkommt, dann ist es ein transaktionsbasiertes Plattensystem und wurde von Sun Microsystems entwickelt für riesige Datenmengen. Und Oracle hat dann Sun Microsystems, meine ich, gekauft. Und die haben jetzt dieses ZFS-System in der Entwicklung. Und da geht es um extrem große Platten oder Datenmengen. Und das ZFS ist zwar jetzt am Anfang so schnell gewesen wie die QNAP, ganz gut. Wenn man jetzt aber mit 10, 100 und 1000 Leuten darauf arbeitet, hohe Geschwindigkeit über Netzwerkanschlüsse vorausgesetzt, dann geht das ZFS nicht in die Knie. Das ist für extrem hohe Lasten sehr, sehr gut geeignet. Aber um hier zwar große Datenmengen, aber in weniger Häufigkeit mit weniger Usern hier zu transferieren, ist das mit Kanonen auf Platzen schießen. Also das und diese Logplatten da drin, das sind ja nochmal Zwischencaches. Wie hießen die LRTs? Weiß nicht mehr genau. Also hervorragende Gedanken, die man sich da gemacht hat. Und Cache, ganz, ganz wichtig bei diesem ZFS-Filesystem. Hervorragend. So, bleiben Synology und QNAP. Und ich habe mich vor 15 Jahren so für den ersten Würfel von QNAP entschieden und bin mit dieser Firma mitgewachsen. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, 8 oder 10 NAS bei denen gekauft. Und beide Firmen aus meiner Sicht können das Gleiche. Also ich lehne das Synology nicht ab. Was ich glaube, ist, das QNAP-Angebot ist reicher und reicht weiter in die hohen professionellen Gebiete rein. Synology ist da mehr im mittleren und unteren Bereich angesiedelt, was für ein Homelab vollkommen ausreicht, braucht man auf gar keinen Fall mehr. Aber ich habe mich an QNAP nun sehr gut gewöhnt, finde alles wieder, weiß genau, was jeder Ding da macht. Eine Firma haben wir auch noch 4 Stück, glaube ich, laufen davon. 5. Ja, und ich hier zu Hause habe 4, 3 laufen. Also wir haben eine ganze Menge an den Dingen. Was ist es nun? Es ist ein TS-1677X. Das gibt es momentan nicht mehr zu kaufen. Und das hat ein TS-1078 Pro abgelöst. Können Sie mal ein bisschen googeln. Ich zeige Ihnen auch ein Bild. Und da ist ein Ryzen 7, also auch AMD Ryzen 7 1700. Das ist ein 8-Core, 16-Thread. Prozessor mit 3 GHz Taktfrequenz und 16 GB RAM. Mit so einer Maschine kann man schon ganz schön was machen. Und die Thermal Design Power mit 65 Watt ist niedrig und das ist wichtig für den Dauerbetrieb. Ganz wichtig an dieser Stelle. Und die Gigabyte erlauben es, da komme ich dann später mal drauf, da virtuelle Maschinen drauf zu fahren. Da kann man auch in Containern mehrere Installationen fahren. Also die Gigabyte sind gut, die hohen, weil ein normales NAS für normale Datenübertragung und so, 2 Giga reichen da völlig aus. Ne? 4 sind schon üppig. Und dann 16 zu haben, darf man schon noch ein paar Sachen mehr mitmachen. Hier blende ich Ihnen jetzt ein, was diese Ryzen 7 1700 da nun kann. Und wenn Sie jetzt unten sehen, mit 15.000 CPU-Mark, liegt sie etwas unter meinem Laptop, ist aber sehr gut zu Fuß, dass die also schon was reißen kann. Und die Single-Thread-Rating ist 2000. Das macht jetzt dort nicht so viel aus, dass die ein Stück weit niedriger ist, weil die Serverbetriebssysteme, jetzt Linux steckt unter dem QNAP drunter, momentan im Kernel 5.1, dass die an der Stelle dann ausreichend stark sind, um die Leistung zu bringen, die wir da haben wollen. Dieses Gerät hat jetzt 4 Einschübe für 2,5 Zoll, die ich für SSD nutze, und 12 Einschübe für 3,5 Zoll. Das ist richtig viel, ne? 12 Stück. Und das Ganze nicht im Rack, sondern in einem Desktop-Gehäuse. Mein Rack in meinem Homelab ist ein uraltes Retal-Rack, aber nur ein kleines. Wandmontage, nicht stehend am Boden, ist nur 45 cm tief und 70 cm hoch. Da kriegst du ein Rack-Mounted NAS, kriegst du da nicht rein. Die sind viel tiefer. Ne? Die haben dann 600 oder 620 oder irgendwie sowas an der Ecke. Kriegst du nicht rein. Und dieser Schrank stammt aus den frühen 90er Jahren. Und bei einer Auflösung eines Rechenzentrums habe ich das Ding dann per Schrottschein für einen D-Mark mitgenommen damals. Ne? So, als SSDs habe ich Samsung 240 GB bzw. 250 GB drin. Und zwar im RAID 1 fürs System. Und RAID 0, wie ich sagte, für den Lesecache. Und oft wird gesagt, dass man sich diese SSDs mit diesem Cache kaputt macht. Ja, das ist richtig. Aber diese SSDs sind so, ich sag mal, dirt cheap geworden, dass man dieses Geld für eine höhere Performance durchaus ausgeben kann. Man müsste halt dann alle so und so viele 5 Jahre deine SSD wechseln, je nachdem, wie stark man das Ding benutzt. Ansonsten hättest du ein stärkeres NAS kaufen müssen. Wofür gibt man das Geld aus? Ne? Und es gibt Garantiebedingungen für diese SSD. Und da habe ich auch eine mit, so eine kleine. Und das sind hier diese kleinen mit SATA-Anschluss, damit mit der Datenübertragungsrate ein bisschen begrenzt. Und die Consumer-Teile haben dort eine kurze Garantie, 2 Jahre gesetzlich erforderlich. Und eine Datenmenge, die maximal darauf geschrieben werden darf, von, ich glaube, 250 Terabyte. Das heißt, das Ding hat 250 Gigabyte und die Datenmenge, die geschrieben werden darf, sind 250 Terabyte. Also kann man jede Zelle tausendfach beschreiben und dann ist die Garantie zu Ende. Die halten viel länger. Die Profi-Teile, die dann teurer sind, steht meistens Pro dahinter, die sind auch nicht schneller. Die haben bloß dann eine etwas längere Garantie. Und man kann 350 Terabyte draufschreiben, was jetzt auch nicht so sonderlich viel mehr ist. Und ja, und dann habe ich hier mal so richtige Profi-Teile. Die SM863A, 240 GB, von Samsung gekauft. Und im Cache in der Firma hat diese Platte 1,5 Petabyte geschrieben und ist laut Smart 100% in Ordnung. Das heißt, 1500 Terabyte hat die geschrieben, ist einmal frei in Ordnung. So, also da sieht man, keine Angst vor Platten im Cache. Allerdings hier, die habe ich zufälligerweise zum identischen Preis bekommen, wie die 250er normal, bloß die gab es damals nicht, die waren völlig überkauft. Und dann haben wir da 7 Stück von denen bekommen. Einen, damit der Händler sagen konnte, ich habe geliefert. Ne? und 10 GB weniger dafür dann die Multilevel Cells, wie hießen die Dinge? TLCs. Ja, lesen Sie es nach, die dann auch eine höhere Schreibanzahl, Häufigkeit dann erlauben. Und die Controller-Chips sind so gut darauf, dass sie die Zellen alle mitzählen, was sie wohin geschrieben haben, dass sie es gleichmäßig ausnutzen. Auch eine wichtige Geschichte. Bei drehenden Festplatten stehe ich auf IBM. Ja, IBM, uralt, ne? Sie haben bis auf eine Ausnahme in der früheren Zeit, wo es so, ich glaube, 60 Gigabyte Platten gab, nicht Terra, Gigabyte, ne? Platten gab, da hatten sie eine ganze Menge kaputte und uns haben auch zwei Platten sind da kaputt gegangen, die wir dann durch Garantie ersetzt bekamen. Und sonst sind die nahezu fehlerfrei, die Dinge. Und IBM hat dann, nachdem sie ihr Laptop-Geschäft Lenovo verkauft haben, dann ihr Server-Geschäft verkauft haben, dann haben sie irgendwann auch ihr Festplatten-Geschäft verkauft, und zwar an Hitachi Global Storage damals. Auch diesen Wiederverkauf, kommen wir gleich zu. Und die damaligen 4-Terabyte-Platten von Hitachi Global Storage, das waren die absolut besten Platten, die man überhaupt finden konnte von der Haltbarkeit her. Sowas von stabil. Wir haben heute noch in NAS, wo die Datenmengen nicht so groß sind, haben wir die Platten drin und da stehen Fertigungsdaten von 2014 drauf. 10 Jahre zum Teil üppig verwendet und überhaupt keine Probleme. Keine Smart-Meldung, gar nichts. Alles im grünen Bereich. Und da gibt es bei Backblaze eine Firma, die macht Statistiken, die bietet ein Backup für PCs, für Heimbenutzer übers Netz mit unbegrenztem Speicherplatz an, aber für Private, nicht für Firmen, wo die Daten dann riesig groß werden. Und die haben verschiedene Hersteller da und gucken immer, wie zuverlässig die sind. Und diese Hitachi Global Storage, die hießen dann Ultrastar. Ich glaube, die IBM nannten die auch schon Ultrastar. Die waren mit Abstand, mit dem Ausfall von 0,1 oder 0,2 Prozent, Promille pro Jahr, waren das die absolut führenden Platten. Und dann danach kam erst Western Digital, Toshiba und so weiter und ganz abgeschlagen Seagate. Und ich hatte in den 80er Jahren eine Seagate-Platte gekauft und war dermaßen unzufrieden mit dem Ding. Die wurde immer langsamer, dann frisch durchformatiert. Damals hat man ja noch einzelne Sektoren formatiert. Und die Geschwindigkeit ist von 28 Millisekunden, die ich anfangs gemessen habe, auf 40 runtergegangen. Wahrscheinlich irgendwo ölzäh geworden oder irgendwas, ne? Kondensatoren gealtert, irgendwas an der Stelle passiert. Und dann haben wir gesagt, kaufen wir nicht mehr. Und dann gab es eine Zeit, als die 8-Terabyte-Platten gerade in waren, wo irgendein Fertigungswerk in Asien abgebrannt war, dass die Fertigungskapazitäten massiv runtergegangen sind, haben wir dann 8 Stück von Seagate gekauft. 4 Speicherplatten mit 5800 Umdrehungen und 4 mit 7200 Umdrehungen. Und von diesen 8 Stück sind nur 6 kaputt gegangen, haben wir 6 auf Garantie ersetzt bekommen. Die waren ruckzuck kaputt, ne? Und in der Zwischenzeit sind dann noch 2 von denen kaputt gegangen, dass wir jetzt 6 Stück davon noch haben. Ja, furchtbar, furchtbar. Also Seagate ist bei uns jetzt bis zumindest bei meinem Lebensende gebannt. Kannst du vergessen, braucht man nicht mehr. Von rund 50 Platten, die wir in der Firma haben oder wir Zeit gehabt haben, von 4 Terabyte bis 22 Terabyte sind wir uns erst 2 verloren gegangen, eine ganz tot und eine hat einen Smart-Fehler gemeldet, dass wir sie dann ausgetauscht haben. Und das von diesen Ultrastar. Hitachi Global Storage hat die Platten dann an Western Digital verkauft, diese Plattensparte. Oder Hitachi hat die Hitachi Global Storage an Western Digital verkauft. Und die führen diese Ultrastar weiter als Serie. Und diese ganzen, das sind Red, Blue, Green, wie sie alle heißen, alles, was da mit Werbung so hoch gehypt wird, können sie alles vergessen. Und die Ultrastar-Platten kommen mit der höheren Kapazität immer etwas später. Ob die da jetzt länger testen oder ob die warten, bis es billiger wird oder ob die warten, bis die Qualität ausgereift ist, keine Ahnung. Die kommen immer ein paar Monate oder ein halbes Jahr später. Aber die Qualität ist halt spitzenmäßig. Und darauf lege ich Wert und darum haben wir diese Dinge. Es gibt jetzt noch Serverplatten und Consumerplatten. So wie ich das jetzt gerade bei den SSDs erzählt habe, gibt es das auch bei drehenden Platten. Und auch wenn Sie NAS haben, wo Sie 24/7 die Dinger drehen haben, die Consumerplatten sind exakt so gut wie die Serverplatten. Das hat man auch bei Backblaze rausgefunden. Und das Einzige, was da ist, wieder die Garantie, die da im anderen Maße an der Stelle läuft. Und wir kaufen die Consumer-Platten, sind billiger. Wir haben die RAID-Verbunde, wenn mal eine kaputt gehen sollte, was sie nicht tun. Also auch in Ordnung. Und wir sparen uns einfach den Aufpreis für diese Serverplatten, weil ja, dafür kauft man einfach dann mehr Platten. Ne? Und man kann ja ein bisschen spielen, ob man die Versicherungsprämie dann an die Firma bezahlt. Und wenn die dann kaputt geht, dann kriegst du so eine Platte wieder. Sagen wir mal, du hast eine für 16 Terabyte Serverplatte gekauft. Jetzt geht die in 4 Jahren kaputt oder in 3. Hast jetzt eine Servergarantie, also über den 2 Jahren Consumer-Garantie hinaus, kriegst du dann diese Profi-Garantie und dann kriegst du eine 16er Platte wieder zurück. Fürs identische Geld würdest du jetzt aber eine 22er kriegen. Jetzt hängst du also auf diesen alten auch noch fest. Also für uns haben sich die Profi-Platten da nie rentiert. Was sind das nun für Platten? Nun, bei mir sind es 18 Terabyte Ultrastar, die zusammen eine Nettokapazität im Volumen von 114 Terabyte ergeben. Hier blende ich Ihnen mal die Liste der Platten ein, so wie es das QNAP ausgibt. Links sehen Sie die 2,5 Zoll und darunter die 3,5 Zoll, aber da auch nur 3, damit also die Liste nicht zu lang für Sie wird. Und rechts sehen Sie, was das da nun ist. Ne? Und da sehen Sie eine 850 Pro haben wir von Samsung im Cache auch noch drin. Und darunter sind jetzt unter Western Digital sind diese Hitachi Global Storage dann da drin angegeben. Und 10 Platten A 18 Terabyte sollten 180 Terabyte ergeben. Ich habe aber nur 114. Ja, wo sind sie denn hin, die anderen? Einmal werden die Plattenkapazitäten brutto angegeben und netto kriegt man da erstmal nur 16,37 raus, wie Sie da in der Tabelle auch sehen. Dann ein Reservelaufwerk, was überhaupt unbenutzt ist, und 2 Parity-Laufwerke im RAID 6 und schon ist man bei 114 Terabyte abgesackt. Und die sind auch noch nicht voll. Ne? Da sehen Sie, ist auch noch Luft drin und die liefern dann reichlich Übertragungsrate. Wenn Sie von 9 Platten Spindeln gleichzeitig lesen, so eine Platte bringt, ja, ich sag mal 200 Megabyte pro Sekunde, sollten Sie 1,8 Gigabyte pro Sekunde bringen und eine 10 Gigabit Leitung bringt halt nur 1 Gigabyte, also sie liegen da locker drüber, was man da rausziehen können. Man muss jetzt dann, kann man da im NAS, habe ich noch nicht gemacht, kann man das parallel anschließen, dass sie also 2 Netzwerkanschlüsse haben und 2 User können dann parallel jeweils 1 Gigabyte runterziehen. Das sollten die Platten dann bringen, aber bei mir arbeitet immer nur 1 User, nämlich ich. Ne? Meine Frau arbeitet ganz andere Dinge in ihrem Arbeitsplatz, vor allem dann remote in der Firma. Und da braucht sie hier die heimischen Platten nicht. Ne? Also da jetzt eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit haben zu wollen, wäre schön, brauche ich aber nicht. Ne? Also da schieße ich dann nicht mit Kanonen auf Spatzen. So, in meinem Homelab habe ich also versucht, mein über Jahrzehnte aufgesammeltes, angereichertes, abgesetztes, harmonisiertes Wissen jetzt in meinem Homelab umzusetzen. Dass ich also möglichst viel von dem, was ich also in diesen Großrechenzentren damals gesehen habe, jetzt auch in meinem Homelab habe. RAID 6, das ist im Prinzip das, was in den Profisystemen bis zum Aufkommen vom ZFS der Stand der Technik ist, in den meisten noch ist und in Zukunft dann auch war. Und mit diesem RAID 6 komme ich ganz gut zurecht. Wenn Sie dann ganz große, noch größere Filesysteme haben, können Sie beim ZFS können Sie auf Z3 gehen, also 3 Parity-Platten haben. Das bietet dann mein NAS, bietet das dann nicht. Zum echten Rechenzentrum fehlt so viel. Ne? Zum Beispiel doppelte Internetverbindung. Ne? Doppelte ausfallsichere Switches, die kreuzweise verbunden sind. Ne? Und wenn das Internet ausfällt, kann ich über eine Fritzbox, die noch da ist, die kommt dann dem späteren angeschlossenen Zusätzen, da kommt die auch noch dazu, über die kann ich dann via Smartphone, kann ich dann noch ein Netz bereitstellen für alles im Haus. Ist aber relativ langsam, weil wir so ein schlechtes Funknetz hier auf dem Plattenland haben. Ich hatte auch schon mal ein Starlink angeschlossen, wer da gefolgt ist, hat die Starlink-Antenne bei mir im Garten gesehen. Die ist jetzt in der Firma oben auf dem Dach gelandet. Bei mir, wenn hier mal eine Woche kein Video hochgeladen wird, ja, das so was ist auch nicht so schlimm. Ne? Schade für Sie, wenn Sie regelmäßig mich gerne anschauen, für das ich mich hier sehr bedanken möchte. Mag das wichtig sein, aber sie werden nach 14 Tagen auch wieder gucken, ob da ein Video gekommen ist. Wobei in der Firma, wenn da ein paar Tage das Internet nicht aus ist und wir keine Bestellung reinkommen, das geht ins Geld. Ne? Also deshalb wandert das Starlink in die Firma. Da ist es dann gut. Tja, und in der Firma haben wir dann auch noch redundante Firewalls. Auch das braucht es dann. Redundante Server, auch das braucht es dort. Und das habe ich ein bisschen bei dem Linux-Video. Kriege ich es auch nochmal hier kurz eingeblendet. Ich weiß nicht, ob ich es am Anfang gemacht habe. Wenn, darf ich es nicht zweimal einwenden, aber ich glaube, ich habe es im ersten HomeLab-Video eingeblendet, was ich vor einer Stunde gedreht habe. So, das nächste Video handelt dann von der 3-2-1-Backup-Strategie und den dazu verwendeten Datenspeichern. Wirklich wichtig, auch für Sie privat. 3-2-1 ist auch für Sie höchstpersönlich privat enorm wichtig. Bleiben Sie dran. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.